Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Bei uns haben wir in der Regel immer den Gottesdienst nur mit der Notbesetzung. Also alles, was wir für Technik und Einleitung und Predigt brauchen, das andere wird dann live übertragen. Und es ist irgendwie komisch. Also einmal habe ich da auch gepredigt, man sitzt da nicht so vor vielen Gesichtern. Man sitzt vor irgendeiner Kamera, muss immer darauf achten, dass man in die richtige Richtung guckt. Geht auch. Man gewöhnt sich an alles. Auch, dass ich normalerweise habe ich nie ein Handy mit, wenn ich predige, aber jetzt wegen Nachverfolgung und sowas habe ich es tatsächlich mit und hoffe immer, es klingelt nicht. Ich werde eigentlich nie angerufen, höchstens dann, wenn ich es nicht gebrauchen kann. Aber das ist schon okay. Der Herr wird uns durch diese Zeit bringen und ich kann mir sogar vorstellen, dass wir in 5 Jahren über ganz andere Dinge nachdenken und sagen, dass war ja gar nicht so schlimm, wie wir es gedacht haben. Vieles ist die Sorgen, die wir uns machen, aber nicht, was wirklich das Schlimme ist. Ja, heute ist Palmsonntag. Mein Problem ist, der Text, der eigentlich gut zu Palmsonntag passt, über den habe ich schon mal gepredigt hier. Das wollte ich jetzt nicht nochmal machen, um zu testen, ob sich noch jemand erinnert. Das ist dann schlecht. Und es war auch nicht ganz so lange her. Ich glaube, das war innerhalb der letzten 2 Jahre. Deshalb dachte ich, nehme ich mal was ganz anderes. Es gibt ein Thema, da haben wir jetzt unwillkürlich drüber nachgedacht im letzten Jahr. Vielleicht gar nicht so bewusst, aber so indirekt. Das ist das Thema Freundschaft. Denn wenn man auf einmal nicht mehr alle seine Freunde sehen kann, sondern sagen muss, man darf sich mit einer haushaltsfremden Person treffen, dann überlegt man, wer ist das eigentlich? Also wenn ich mich mit allen Leuten treffen kann und alles ist, wie es immer ist, muss ich ja nicht entscheiden, wer jetzt der Freund ist oder die Person ist, mit der ich mich unbedingt treffen muss. Und dann auf einmal kommt die Frage, ist das jemand aus der Familie? Sind es andere Freunde? Wer soll jetzt die Person sein? Oder welche Freundschaft ist so wichtig, dass ich dafür jetzt alle anderen mal ein klein bisschen zurückstelle? Und wir merken auch alle, jetzt, wo sich das immer mehr in die Länge zieht, dass wir das so ein bisschen vermissen, dass wir einfach mal Leute treffen können. Also ich bin in den letzten Monaten seit Weihnachten einmal, weil ich selber gepredigt habe, live im Gottesdienst gewesen. Meine Frau macht bei der Technik mit, die darf häufiger. Und nur dieses Gefühl, mal so wieder zusammen zu sein und sich zu sehen, das war so angenehm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage. Ich bin eher der ruhige Typ, ich komme auch mit weniger Kontakten aus, aber so ganz ohne ist komisch. Und dann ist Freundschaft doch irgendwie anders, es verändert sich so ein bisschen was. Man muss Entscheidungen treffen und wir haben tatsächlich unseren Haushalt um eine Person erweitert mittlerweile. Einfach jemanden aufgenommen, dass unser Hausstand um eine Person größer ist, weil da jemand ganz alleine war und sonst gar nicht irgendwie soziale Kontakte hätte. Und wir dachten, okay, das ist 2 Wochen ein bisschen bangen. Es gab auch vorher einen Test, der negativ war, dass es jetzt nicht ganz so schlimm war, aber man muss Entscheidungen treffen, ist halt ein bisschen schwierig. Und wenn man über Freundschaft nachdenkt, da habe ich mir ein Freundespaar aus der Bibel ausgesucht, die eine sehr bewegte Freundschaft haben. Von daher dachte ich, passt das ganz gut. Das ist Paulus und Barnabas. Es ist jetzt nicht so, dass das die idealtypische Freundschaft ist, dass man sagen muss, genau so muss es sein. Es ist ein Beispiel für viele und es gibt so manche Dinge, die können wir vielleicht daraus lernen und gucken, was ist gut gelaufen, welche Probleme hatten die, wie sind die damit umgegangen. Und ja, wir schauen uns das so ein bisschen an. Ich lese jetzt nicht jeden Text vor, weil das würde dann sehr lange dauern. Ich verweise auf die Texte. Man kann dann, wenn man möchte, ein bisschen nachgucken zu Hause und nochmal nachlesen. Dann hat man es wieder frisch und dann muss das heute mal reichen. Paulus und Barnabas, das ist so eine Freundschaft, wenn man das durch das Neue Testament verfolgt. Da habe ich so 3 Stichworte rausgesucht, wo ich dachte, daran kann man so die Station festmachen. Das erste Stichwort ist Vertrauen. Das zweite Stichwort gehört auch zu einer Freundschaft dazu, Konflikte. Und das dritte, das ist dann gut, wenn es darin endet, ist Versöhnung. Also es fängt an mit Vertrauen, dann gab es Konflikte, dann gab es Versöhnung. Vertrauen, das ist ganz am Anfang, das kann man in Apostelgeschichte 9 nachlesen, so um den Vers 27 herum. Da ist das erste Mal, dass Paulus und Barnabas sich begegnen. Und zwar war die Situation so, dass Paulus zum Glauben gekommen ist. Er war aber vorher ein Christenverfolger und das war in Jerusalem allgemein bekannt, dass er Christen verfolgt hat. Dann ist er zum Glauben gekommen, weil Jesus ihm begegnet ist und hat ihn darauf sehr deutlich hingewiesen, dass sein Leben ein Irrtum ist. Und er hat sich zu Jesus Christus hingewendet. Und von da an hat er Christus verkündigt und nicht mehr die Leute verfolgt, die an Jesus glauben. Das war in Damaskus. Als er dann nach Jerusalem zurückgekommen ist, hatten die Leute Vorbehalte. Sie hatten Geschichten gehört, dass Paulus jetzt an Jesus glaubt und das ist toll. Da hat man auch Gott vielleicht für gedankt und sagt, das ist super, dass das passiert ist. Aber als er dann wieder zurückkam, war er immer noch der Mann, der vielen Leuten sehr, sehr großes Leid zugefügt hat. Und so ein bisschen skeptisch war man doch, vielleicht war es ja auch nur ein Trick. Und man konnte nicht so richtig glauben oder hatte gewisse Sorgen, dass er wirklich von ganzem Herzen an Jesus glaubt und dass die Sache jetzt in Ordnung ist. Und dann hört man, es war Barnabas, der sich für ihn verbürgt hat, der dieses Vertrauen entgegengebracht hat und hat gesagt, hat ihn mitgenommen an der Hand und hat ihn in die Gemeinde eingeführt, dass er Kontakt zur Gemeinde in Jerusalem haben konnte. Und es ist spannend, dass es ausgerechnet Barnabas war. Vielleicht haben wir das schon mal irgendwo gehört. Barnabas heißt übersetzt Sohn des Trostes und man steckt das so weg und ja gut, war jetzt sein Name. Vielleicht hat der eigene Name auch eine Bedeutung, man weiß es gar nicht so genau. Ich fand das ganz spannend, Barnabas heißt gar nicht Barnabas. Der hieß Josef. Wäre in Köln aufgewachsen, hätte man ihn Jupp gerufen. In Bayern ist es dann Josef, ein sehr verbreiteter Name. Er hieß schlichtweg Josef. Barnabas war der Name, den man ihm gegeben hat aufgrund seines Verhaltens. Und dann hat diese Bedeutung Sohn des Trostes eine ganz andere, viel tiefere Bedeutung, wenn das nicht der Name ist, den er zufällig bekommen hat, weil etwa 20% aller Kinder in der Gegend Josef geheißen haben, sondern das war ein Name, den man ihm gegeben hat, weil er so war. Er war ein Sohn des Trostes. Und wenn man ihn so ein bisschen anschaut, wie er mit Menschen umgegangen ist, so ein paar Hinweise bekommt man im Neuen Testament, dann weiß man, was das bedeutet und hat eine kleine Ahnung, warum man ihm den Namen gegeben hat und warum das gut war. Das war er. Er war ein Sohn des Trostes. Nun heißt Trost eigentlich auch in unserer Sprache, da ist es ein bisschen verloren gegangen, mehr als nur jemandem Mitgefühl zeigen. Das ist so ein wichtiger Aspekt von Trost. Und ich glaube, ohne den geht es auch gar nicht, dass man mit jemandem anderen mitfühlt, nicht unbedingt ihn bemitleidet, aber doch mitfühlt, wenn jemand in einer Notlage ist und Mitgefühl haben kann und da auch mitleiden kann, mitgehen kann ein Stück, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Aber das ist nur die halbe Miete. Der andere Teil, der zu Trost dazugehört, zumindest in der Antike, eigentlich ursprünglich auch bei uns, ist der nächste Schritt, das ist die Ermutigung. Also gibt es manche Übersetzungen, die übersetzen Barnabas nicht mit Sohn des Trostes, sondern mit Sohn der Ermutigung. Und das ist ja viel, nicht viel wichtiger, aber es gehört auch dazu. Wenn ich Mitgefühl habe, gehe den ersten Schritt, auch den zweiten Schritt zu gehen und nicht von jemandem wegzugehen und sagen, ach du Arme, du tust mir ja so fürchterlich leid und ich weiß auch nicht, was man machen kann, man geht wieder weg, sondern dass man jemanden ermutigt. Und ermutigen heißt, dass ich jemandem vertraue, wo er sich vielleicht selbst gar nicht mehr vertrauen kann. Wenn jemand meint, ich schaffe das nicht, ihm deutlich zu machen, ich glaube an dich, ich glaube, dass du das schaffst. Und als Christ weiß ich sogar jemanden, der dich unterstützt, mit dem du es schaffen wirst. Und auf der einen Seite anzufangen bei dem Mitgefühl und wirklich diese Not der anderen Menschen mitempfinden, aber dann nicht da stehen zu bleiben, weil leiden können die alleine auch ganz gut, da brauchen die uns nicht, sondern dann einfach nur mit dieser Zuversicht wegzugehen und die Zuversicht weiterzugeben, dass die Leute aus dieser Lage herauskommen. Und wenn wir eine besondere Lage haben, wenn wir besondere Schwierigkeiten haben, dann brauchen wir dieses Mitgefühl von Mitgeschwistern, von Freunden. Wir brauchen auch jemanden, der uns ermutigt und sagt, nicht nur dieses Billige, lass den Kopf nicht hängen, sondern dass man sagt, es wird schwer und es wird funktionieren, es wird einen Ausweg geben. Und das war das, was Barnabas so ein bisschen ausgezeichnet hat. Er konnte an Leute glauben, er konnte Leuten vertrauen, wenn andere nicht vertraut haben, auch wenn sie sich selbst nicht mehr vertraut haben, und hat sie ermutigt. Und das war so ein erster Schritt in der Begegnung mit Paulus. Erstmal andere vertrauten ihm nicht, aber Barnabas hat ihn an der Hand genommen, hat ihn bekannt gemacht mit den anderen, hat Werbung für ihn gemacht, dass man ihm vertrauen konnte. Aber nicht genug damit, die Ermutigung ging weiter. In Apostelgeschichte 11, ab Vers 22, ist davon die Rede, dass ein Auftrag auf Barnabas gewartet hat. Er sollte eine größere Spende, die gesammelt worden ist, an die Gemeinde in Jerusalem überbringen. Und er hat sich dann nicht direkt auf den Weg nach Jerusalem gemacht, sondern er hat erst nach Paulus gesucht und hat das mit ihm gemeinsam gemacht. Er hat ihn ermutigt, weiter tiefer in die Mitarbeit einzusteigen. Als Paulus zum Glauben gekommen ist, hat er sowieso gleich angefangen zu predigen. Aber dann eben auch zu sagen, ich nehme ihn mit, nicht nur in die Gemeinde, sondern ich ermutige ihn mitzuarbeiten. Verantwortung für eine größere Geldsumme zu übernehmen, damit die ordentlich abgegeben wird. Und das war dem Barnabas anscheinend so wichtig und Lukas war es wichtig, dass er das extra berichtet hat, dass er nochmal auf der Suche nach Paulus war, denn er wollte ihn mitnehmen. Und der nächste Schritt war dann, dass beide, Barnabas und Paulus, von Gott ausgesucht worden sind und sind auf die erste Missionsreise gesandt worden. Das Spannende war in dem Fall, in der ersten Missionsreise, Paulus hat immer Mitarbeiter ansonsten mit sich genommen, aber Barnabas und Paulus, das waren nicht einfach Mitarbeiter, sondern die waren auf einer Ebene. Die sind beide zusammen ausgesandt worden, das waren Partner in dem Fall. Und das war so ein bisschen das besondere Verhältnis und was wir daraus mitnehmen können, wenn wir an Freundschaften denken, das finde ich ist dieser Aspekt der Ermutigung. Dass Freundschaft für uns bedeuten kann, wenn wir eines anderen Freund sind, dass wir den ermutigen. Nicht trösten in dem Sinne nur, dass wir bemitleiden, sondern trösten in dem Sinne, dass wir Anteil nehmen an seinen Schwierigkeiten oder, wenn es eine sie ist, an ihren Schwierigkeiten. Und dass wir dann aber die Personen sind, die noch weiter glauben, die an die Person glauben, die an Jesus glauben, die einfach sehen, es wird weitergehen, es geht nach vorne. Das ist jetzt nicht das Ende. Was das ganz praktisch heißen kann, ist vielleicht manchmal die Frage, wie wir Freunde finden. Ich weiß nicht, wie das in dieser Gemeinde ist, aber ich glaube, in ziemlich jeder Gemeinde gibt es manche, die sagen, Mensch, mich ruft ja gar keiner an. Eigentlich bin ich hier ganz alleine, jeder denkt jetzt in Corona nur noch an sich und ich sitze die ganze Zeit vorm Telefon, es klingelt nicht, dass einer sagt, na hallo, wie geht's dir denn und sonst was. Aber auch außerhalb von Corona, da wird vielleicht nicht so sehr drüber geklagt, aber dass Leute sagen, es kommt mich keiner besuchen, es lädt mich keiner ein, die machen das nicht, die machen das nicht, die machen das nicht. Ich würde mal spekulieren, dass Barnabas gar nicht derjenige war, der solche Probleme hatte, weil der hat gar nicht vor dem Telefon gesessen, er hatte auch keins, aber der hätte nicht vor dem Telefon gesessen und gewartet, bis einer anruft, sondern der hätte entdeckt, er ist ja sowas, da sind Tasten drauf, ich kann ja andere anrufen. Jemand, der ermutigt, der sitzt nicht da und wartet, dass er eingeladen wird, sondern der lädt ein. Der wartet nicht darauf, dass er angerufen wird, er ruft an, er wird selber aktiv. Und ich bin ganz froh, dass ich das hier in der Gemeinde sagen kann. In der eigenen ist es ja ein bisschen schwieriger, da könnte ich ja eventuell ahnen, wer zu welcher Kategorie gehört und wer sich vielleicht gerade beklagt hat, das kann ich hier gar nicht wissen. Aber das ist so meine Empfehlung, die ich gebe, bevor man jetzt irgendwie das Gefühl hat, die Leute vergessen mich alle, vielleicht sollte ich ja mal aktiv werden. Und wenn ich sage, ich habe Bedürfnis nach Kontakten, dann rufe ich mal jemand anderen an. Einfach nur, um zu quatschen. Nichts Tiefgehendes oder so. sondern warte nicht, bis ich angerufen werde oder wenn Corona wieder vorbei ist, und das wird der Normalfall für uns sein, und ich sage, ich werde ja gar nicht von den Leuten eingeladen, ja, warum soll ich die Leute nicht einladen? Warum soll ich nicht mal zu einem Besuch unangekündigt vorbeikommen und mich bei den anderen einladen? Das ist die eigene Aktivität, und das ist so sehr wichtig, dass für jemanden wie Barnabas, wenn jemand ein Sohn der Ermutigung ist, der auf die Leute zugeht, dass er nicht wartet, bis andere kommen und versucht, Freunde zu finden, sondern er wird ein Freund. Und das nehme ich für mich zumindest aus diesem Verhältnis zwischen Paulus und Barnabas mit. Was so Barnabas Seite angegangen ist, sein Weg war, sehr aktiv zu werden und Freund für andere zu werden. Und das hat ihm den neuen Namen gegeben, der wurde ein Sohn des Trostes. Und jedes Mal, das mache ich jetzt zumindest, seitdem ich mich mit Barnabas auseinandergesetzt habe, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, es könnte mich ja auch mal jemand anrufen oder mal jemand ansprechen, dass ich dann denke, ja, und wenn ich das Bedürfnis habe nach Kontakten, dann gehe ich den ersten Schritt. Und dann habe ich nie wieder das Problem, dass ich denke, die Leute, die vergessen mich. Weil ich vermute manchmal, dass dann 3, 4 Leute einsam warten, vor ihrem Telefon sitzen und sagen, es ruft keiner an. Es bräuchte jemanden, der das erste Mal die Nummer wählt. Und selbst in Corona, ich lerne da immer von anderen, gibt es ja immer noch Möglichkeiten, die ungefährlich sind. Ich frage jetzt gar nicht danach, was legal ist. Also legal ist vieles, wo ich dann aber irgendwie immer noch graue Haare bekomme, wenn ich denke, wenn das jeder so machen würde, hört das ja nie auf. Aber es gibt auch Sachen, die ungefährlich sind. Man kann sich zu einem Spaziergang draußen an der frischen Luft treffen, wenn man dann Abstand hält, ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, gleich null. Da passiert nichts. Und jetzt wird das Wetter wieder schöner, man kann das machen. Telefonieren kann man sowieso immer. Es gibt viele Möglichkeiten, Kontakte zu haben und dann einfach auch zu sehen, es funktioniert. Deshalb so der erste Schritt, Vertrauen, werden wir doch zu Leuten, die Sohn oder Tochter des Trostes sind, die auf andere zugehen, mit ihnen Anteil haben an ihren Schwierigkeiten, aber auch ermutigen und auch den Blick darauf lenken, was möglich ist. Und wir haben immer Grund zur Ermutigung, weil wir bleiben nicht an den Grenzen der Leute stehen, sondern wir haben einen Herrn, bei dem kein Ding unmöglich ist und der es gut mit uns meint. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt in der Beziehung, ist jetzt nicht die schönste Phase, muss aber sein, das sind die Konflikte. Wie oft die sich gestritten haben, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich sage das mal ins Unreine, zu einer richtig guten Freundschaft gehört es auch, dass man sich mal miteinander auseinandergesetzt hat und nicht immer einer Meinung war. Dass man auch das aushält. Zumindest 2 Konflikte von Paulus und Barnabas sind im Neuen Testament überliefert. Der erste Konflikt, den lesen wir nicht in der Apostelgeschichte, jetzt muss ich gucken, ob ich meine Schrift lesen kann, ja, geht noch, steht im Galaterbrief Kapitel 2. Da gab es einen Konflikt mit Paulus und Barnabas und ich weiß nicht, wie die beiden vom Typ waren, aber es hieß immer, sie gerieten hart aneinander. Vielleicht würde man sich vorstellen können, dass es so 2 Choleriker sind, die, wenn sie sich schon mal streiten, das dann auch richtig machen, damit es die anderen mitkriegen. Zumindest war es so das erste Mal, dass sie aneinander gerieten. Das war in Galater 2, da wird das berichtet. Da war es eine Sache, es war unvermeidlich. Es war so, dass Barnabas angefangen hat zu heucheln. Das war offensichtlich klar, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, ist er gerettet. Er braucht keine Beschneidung, er braucht nichts Besonderes. Der Glaube an Jesus Christus ist das Einzige, was wir brauchen. Dann sind wir gerettet. Unsere Schuld ist vergeben und damit ist alles in Ordnung. Da gibt es jetzt nicht 2 Klassen, die Heiligeren und die Unheiligeren, sondern wir sind alle eine Gemeinschaft. Und das hat Barnabas genauso vertreten. Dann aber kamen Leute, es hieß Leute von Jakobus, die das mit dem jüdischen Gesetz ein bisschen genauer nahmen. Und die Anstoß daran genommen haben, wenn Juden mit Heiden zusammen essen, auch wenn sie beide Christen sind. Und auf einmal war es erst Petrus, der war dabei, dann war es auch Barnabas, der hat sich mitziehen lassen, hat man getrennt gegessen. Man hatte getrennte Tische und die Christen in der Gemeinde, die von den Juden abstammten, die haben natürlich nicht mehr mit den Christen zusammen gegessen, die von den Heiden abstammten. Und das hat Paulus zu einem ja, vielleicht nicht zu einem Wutanfall geführt, aber sie gerieten hart aneinander und der war sich nicht zu schade, Petrus und Barnabas, die so öffentlich die Leute so brüskiert haben, auch öffentlich vor den anderen zurechtzuweisen. Weil das für ihn ein Unding war. Das war ein Verwässern des Evangeliums und es war einfach eine Beleidigung dieser Leute. Und es war auch völlig richtig so. Es gibt manchmal Situationen, da ist es nicht richtig, ruhig auf seinem Platz sitzen zu bleiben und zu sagen, ich streite mich nicht, ich bin ein Christ, ich streite mich nicht, sondern zu sagen, das geht nicht. Jetzt muss man zur Not auch mal, wenn es nicht anders geht, im Tonfall etwas lauter werden und sehr deutliche, klare Ansagen machen. Und Paulus war eindeutig im Recht in dieser Situation. Und dann ist es auch manchmal egal, ob das für den anderen dann beschämend ist. Aber man kann nicht solche wirklich grundlegenden Irrtümer einfach stehen lassen. Man muss es ansprechen. Und vielleicht müssen wir das auch wieder neu lernen. Manche Leute sagen, das ist so ein neudeutsches Wort, dass man sagt, die Leute sind weichgespült. Das heißt, Konflikten geht man aus dem Weg, dann braucht man die auch nicht zu lösen. Das funktioniert nicht in einer Lebensgemeinschaft wie einer Gemeinde. Manchmal muss man Kanten haben, man muss sich aneinander reiben, nicht mit dem Ziel, dass nachher alles glatt ist, sondern dass es in die richtige Richtung läuft. Und es müssen Konflikte, es müssen Dinge, die falsch laufen, auch sehr deutlich und klar angesprochen werden. Den nächsten Konflikt, der ist nicht mehr ganz so einfach, lesen wir in Apostelgeschichte 15, ab Vers 37. Da ging es um die zweite Missionsreise. Paulus und Barnabas hatten zuvor eine große Schwierigkeit gemeinsam durchstanden, denn die haben, so wie die das im ersten Streit ausgetragen haben und geklärt haben, beide sich daraufhin geeinigt und waren auch sehr einmütig, dass jemand, der von den Heiden zum Glauben kommt, nicht erst ein Jude werden muss, sondern man kann direkt Christ werden. War damals in der Zeit eine ganz wichtige Erkenntnis. Es gab aber Leute, die haben die Arbeit des Paulus und Barnabas angezweifelt und haben gesagt, die haben das alles falsch gemacht. Die ganze erste Missionsreise war für die Katz, denn die haben die Leute direkt Christen werden lassen, ohne sie zuvor zum Judentum zu bekehren. Und dann sind die gemeinsam zu dem Apostelkonzil nach Jerusalem gereist, dann haben die sich darüber auseinandergesetzt. Es gab eine große Einigung und Paulus und Barnabas hatten recht. Und nachdem sie dieses Hochgefühl hatten und waren gerechtfertigt vor der Gemeinde, alles war gut, dann kam der dicke Streit, denn die wollten auf die zweite Missionsreise gehen. Und Barnabas wollte jemanden mitnehmen, der hieß Johannes Markus, das war sein Vetter. Der hatte sie schon auf der ersten Missionsreise begleitet, dann hat er aber kalte Füße bekommen, ist wieder zurückgegangen. Er hat gekniffen. Mission war wohl doch nichts für ihn. Und er sagte, Paulus, das geht nicht, wir können nicht jemanden zu so einer wichtigen Aufgabe mitnehmen, der gekniffen hat, der ja nachweislich nicht in der Lage war, die Schwierigkeiten auszuhalten. Und wir können nicht immer ein Team zusammenstellen und nach der Hälfte der Reise ist dann wieder der gleiche weg. Barnabas war aber dafür, ihm eine zweite Chance zu geben. Er sah in ihm einen wertvollen Mitarbeiter und das, was vorher er bei Paulus gemacht hat, macht er jetzt bei seinem Neffen, das war in dem Fall Johannes Markus, dass er gesagt hat, wir geben ihm eine Chance, ich glaube an ihn. Er ist ein Sohn des Trostes gewesen. Ja, er ist einmal zurückgewichen, aber das heißt ja nicht, dass er das immer macht. Und dann sind die wieder scharf aneinander geraten. Im ersten Fall war es sehr einfach, Paulus war im Recht, man konnte das ganz klar absehen und beurteilen. Im zweiten Fall war es unklar, die Zukunft würde erst zeigen, wie das wirklich ausgeht. Erst wenn man Johannes Markus mitnimmt und er bewährt sich, würde Barnabas wissen, dass er Recht hatte, oder wenn er wieder zurückgeht, hätte Paulus das gewusst. Und das ist manchmal unangenehm, wenn wir in solchen Situationen sind. Wir müssen eine Entscheidung treffen, vielleicht auch als Gemeinde, aber wir wissen nicht, was falsch und richtig ist. Nicht in dem Moment, wo wir entscheiden müssen. Das ist sehr, sehr schwierig. Ansonsten ist das einfach. Dann liegt die Entscheidung auf der Hand, man kann Fakten auswerten und die Entscheidung ergibt sich von selbst. Aber in dem Fall, die sind hart aneinander geraten und keiner konnte in dem Moment sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Und von da an gingen die getrennte Wege. Die haben nicht wieder als Mitarbeiter oder als Partner in der Form zusammengearbeitet. Barnabas hat Johannes Markus mitgenommen, Paulus hat andere Leute mitgenommen und die haben verschiedene Missionsreisen gemacht. Die sind getrennte Wege gegangen, gute, bewährte Partner, die gerade zusammen etwas durchgestanden haben, haben sich aufgrund dieses Streites getrennt. Jetzt komme ich ja ursprünglich aus der evangelischen Gesellschaft und bin auch so geprägt. Und ich habe immer als Jugendlicher gelernt, darauf kann ja eigentlich gar kein Segen ruhen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spruch auch kennt, dass jemand sagt, wenn Streit in der Gemeinde ist, wenn es da einen Konflikt gibt, darauf kann ja kein Segen ruhen. Und wenn die Gemeinde vielleicht nicht sichtbar wächst und ständig neue Leute dazukommen, dann überlegt man, vielleicht gibt es irgendwo so verborgenen Streit und deshalb ruht kein Segen mehr darauf. Wenn man diesen Text liest in der Apostelgeschichte, kann man froh sein, das klingt jetzt spöttisch, ist aber nicht ganz so gemeint, dass Paulus und Barnabas nicht in unserem Gemeindeverband waren, weil es lag Segen darauf. Und es ist nicht nur die evangelische Gesellschaft, viele Gemeinden sagen das, es ist so ein Mythos und es ist sicherlich verkehrt, wenn man streitsüchtig ist in der Gemeinde, das ist nicht gesegnet. Aber wenn es einen Konflikt gibt, der ist manchmal nicht zu vermeiden. Und wenn wir manchmal auseinandergehen müssen im Streit, dann ist es nicht immer die richtige Lösung nachzugeben, weil wir Angst haben, dass wir im Konflikt auseinandergehen. Manchmal muss der Konflikt auch erstmal so stehen bleiben. Der kann nicht immer gleich gelöst werden. Es ist für Jesus kein Hinderungsgrund, uns zu segnen. Ich glaube, das größere Problem ist, wenn wir auf unserem Streit bestehen. Wenn wir nicht versöhnungsbereit sind. Wenn das für uns ausgeschlossen ist von Anfang an, da ruht kein Segen drauf, das glaube ich auch. Aber manchmal gibt es Konflikte und die müssen sein. Und manchmal ist es so wie im ersten Fall, dann kann man das relativ schnell lösen, weil der eine ist im Recht, der andere ist im Unrecht. Aber manchmal stehen wir in der Gemeinde in der Situation, wir haben einen Konflikt und wir wissen in dem Moment nicht, was die richtige Entscheidung ist. Wir müssen entscheiden und es kann sein, dass wir hart aneinander geraten. Bei vielen Gemeinden ist es, wenn so die Überlegung ist, brauchen wir ein neues Gebäude. Ich frage jetzt lieber nicht nach, wie das gewesen ist, als man sich für dieses schöne Gebäude entschieden hat. Ich weiß, wie es in der eigenen Gemeinde war, da gab es Konflikte bei der Entscheidung, ein neues Gemeindehaus zu bauen. Und eine kleine Mehrheit war dafür, eine große Minderheit war dagegen. Und dann gab es einen Neubau, man hat Geld aufgenommen, diese ganze Arbeit, die damit verbunden war. Und das gibt einen Konflikt und keiner wusste in dem Moment und konnte wirklich mit Sicherheit sagen, ich habe Recht und du hast Unrecht. Man hat sich aber geeinigt und das muss möglich sein. Schlimm ist es, wenn ich auf meinem Konflikt bestehe. Und wenn ich nicht bereit bin, nach einer Weile vielleicht einzugestehen, dass der andere Recht hatte. Oder wenn ich Recht haben sollte, was ich für mich ja immer behaupte, dass ich dann nicht anfange, auf den anderen nachher nachzugucken und sagen, na, hast du gesehen, ich lag von Anfang an richtig, hättest du mal gleich zugegeben, dass ich recht habe. Es ist nicht so, man weiß es nicht immer. Deshalb, Konflikte müssen manchmal sein und das gehört dazu und vielleicht ist es manchmal der größere Fehler, dass wir konfliktscheu sind und das nicht aushalten können, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Manchmal kann man es nicht sagen. Der letzte Punkt, das ist jetzt wieder der schönere Punkt, das ist die Versöhnung. Im Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 10, lange nach diesem Streit in der Apostelgeschichte, erwähnt Paulus Johannes Markus als treuen, wertvollen Mitarbeiter. Da wird er in den Grüßen erwähnt und besonders erwähnt und Johannes Markus war jemanden, der ihm sehr wertvoll geworden ist. Das heißt, irgendwann hat es den Punkt gegeben, wir wissen gar nicht wann, dass Paulus gesehen hat, Barnabas hatte recht. Johannes Markus hat sich bewährt. Bei der ersten Missionsreise, warum auch immer, war es zu viel für ihn. aber er ist ein treuer, bewährter Mitarbeiter. Johannes Markus ist unter seinem Doppelnamen nicht so sehr bekannt, aber sehr bekannt unter dem Namen Markus. Er ist der Autor des Markus-Evangeliums. Er war nachher ein Mitarbeiter des Petrus, er ist sehr eng mit Petrus zusammen gewesen, konnte sehr vieles von ihm hören, was Jesus getan und gewirkt hat und konnte das Evangelium schreiben. Und es war ein sehr bewährter Mitarbeiter. Aber als der Konflikt da war, konnte Paulus das nicht absehen. Aber er konnte es nachher zugeben. Und ich finde, das ist die wichtige Haltung. Wenn wir streiten müssen, was halt schon mal sein muss, dann aber bitte bereit sein, nicht auf seiner Meinung zu beharren, sondern neue Informationen abwarten und dann zu sagen, ich hatte Unrecht. Das ist allemal besser, als auf irgendeiner Position zu verharren und sich in irgendwelchen falschen Wegen zu verrennen. Und Paulus hat das gemacht. Was ich an der Stelle bemerkenswert finde, ich weiß nicht, ob sich irgendjemand was dabei gedacht hat, wie sie sich versöhnt haben, Paulus und Barnabas, wird im Neuen Testament nicht ausdrücklich erwähnt. Es wird nur deutlich, der Streitpunkt ist geklärt und später wird hier und da auch nochmal Barnabas erwähnt von Paulus, also es schien wieder gut zwischen beiden zu sein. Sie haben aber vielleicht auch den Segen erkannt, der gerade darauf ruht, dass sie jetzt getrennte Wege gehen und zwei bewährte Mitarbeiter jetzt ihr Team haben und wesentlich effektiver sind, als wenn sie immer nur zusammen sind, sondern sie können mehr Leute erreichen. Das ist manchmal tatsächlich auch mit Gemeinden, wenn man im Konflikt auseinandergeht, so Gemeindespaltung ist immer was ganz Böses an sich, also auch sehr gefährlich, aber manchmal führt es dahin, dass man sich nachher wieder versöhnt und feststellt, dadurch, dass wir getrennte Wege gehen, erreichen wir auf einmal doppelt so viele Leute. Vorausgesetzt, man beharrt nicht auf seinem Konflikt, sondern sobald es sich klären lässt, klärt man es auch. Man könnte jetzt vielleicht meinen, Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der hat das nicht mehr mitbekommen oder nicht gehört, dass die beiden sich wieder versöhnt haben. Halte ich für eher unwahrscheinlich, weil oft berichtet wird, dass sich gerade Lukas und Markus auch gekannt haben. Und dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie auch sehr viel Kontakt beim Schreiben der Evangelien hatten. Dass Lukas hat das selbst berichtet, dass er sich Informationen von anderen geholt hat und wäre ja ideal gewesen, auch Johannes Markus zu fragen. Und es wird berichtet, dass die sich kannten. Lukas war mit Paulus zusammen, der hat es irgendwie mitbekommen. Aber für ihn war es jetzt nicht wichtig, das extra nochmal zu erwähnen. Dass sie hart aneinander geraten sind und danach hat zu sagen, vielleicht so mit Querverweis, siehe später in meiner Apostelgeschichte, sie haben sich aber auch wieder versöhnt. Was ich für mich daraus lese, ich gebe das so als Option mit, man kann das übernehmen oder nicht, mir scheint es aber so, dass es Lukas, der das geschrieben hat und dem Geist Gottes, der das zusammengefügt hat, nicht so wichtig ist, dass wir ein bestimmtes Versöhnungsritual haben, damit wir uns versöhnen können. Und ich befürchte, wir stehen mancher Versöhnung selbst im Wege, die möglich wären, weil wir gewisse Hürden einbauen und sagen, wenn der sich bei mir entschuldigt, und solche Aussagen habe ich sehr oft gehört, oder dass dann jemand gesagt hat, ja, der hat sich bei mir entschuldigt, der hat aber nicht gesagt das und das. Der hat sich nur entschuldigt, dass er so aufbrausend gewesen ist, aber er hat nicht zugegeben, dass er da und da geirrt hat. Und wir machen da so manche Sachen, die wir einfordern, damit Versöhnung für uns möglich ist. Vielleicht ist das ein Problem. Es gibt ein schönes Buch von Miroslav Volf über Versöhnung und er beschreibt das auch so, dass Versöhnung manchmal einfach so passiert, ohne dass sich die Leute aussprechen. Wenn es keiner weiterrät, ich habe einen Chef gehabt, ist nicht derjenige, der hier aus dem gleichen Ort kommt, ein anderer, der war mein Vorgesetzter und der war ein bisschen cholerisch, ein lieber Christ, aber manchmal hat er über die Stränge geschlagen, besonders wenn er selber unter Druck stand und dann wurde man auch manchmal für Sachen gemaßregelt, die hat man gar nicht selber verantwortet. Der hat nie die Gabe gehabt, um Entschuldigung zu bitten. Hat er nicht geschafft. Man sah immer nur am nächsten Tag an seinem Gesichtsausdruck, es war jetzt wieder gut für ihn. Der hat aber nie gesagt, hör mal, gestern bin ich unfair gewesen oder sonst was. War nicht so sein Ding. Ich glaube, das hat er sehr selten in seinem Leben gemacht. Aber man wusste, es war wieder gut, man war wieder versöhnt. Man konnte aber selbst, wenn man das unbedingt wollte, die Versöhnung jetzt dadurch wieder kaputt machen, dass man sagt, ich bestehe auf dieser Entschuldigung. Und vielleicht, nur so eine kleine Idee, wenn es Leute gibt, die das nicht schaffen, ihre Fehler offen zu benennen und um Vergebung zu bitten, es ist nicht falsch, ihnen trotzdem zu vergeben. Und man kann sich mit jemandem versöhnen, richtig tief, aufrichtig, komplett versöhnen, auch wenn man die Sachen nicht wieder anspricht. Das ist mehr so moderne Psychologie, dass man sagt, man muss das alles geklärt haben. Das ist jetzt nicht unbedingt biblische Lehre. Und deshalb vielleicht wäre es ganz hilfreich, viele Möglichkeiten der Versöhnung einfach anzunehmen. Wenn wir das Signal bei anderen sehen oder bei uns feststellen, es ist gut, einfach auch mal einen Streit zu begraben. Dann kann man es machen. Es gibt da kein festes Ritual, was wir als Christen erfüllen müssen, um wieder gut miteinander zu sein. Wir sollten es nicht einfordern, wenn wir merken, wir müssen uns bei anderen entschuldigen, ruhig machen. Ich empfinde das selbst als befreiend. Aber wir sollten es nicht von anderen erwarten, als Grundlage, dass wir uns wieder versöhnen können. Weil dann kommt man sehr schnell auch in dieses Fahrwasser, dann erwartet man bei der Entschuldigung, dass auch die richtigen Sachen benannt worden sind. Oder dass es im richtigen Rahmen ist. Dass irgendwie ein anderer mitbekommen hat, wie uns Unrecht geschehen ist, dann erwarten wir, dass das auch öffentlich ist. Oder dann sind da ganz schnell irgendwelche Hürden eingebaut und das zeigt eigentlich nur, dass wir nicht versöhnungsbereit sind. Und das ist das größere Problem. Konflikte müssen sein, aber mangelnde Versöhnungsbereitschaft, das kann Gemeindeleben durchaus lähmen, weil man einfach nicht weiterkommt. Was bei Paulus und Barnabas war, sind jetzt verschiedene Optionen, wie es sein kann. Ist jetzt nicht so, dass eine Freundschaft immer so aussehen muss. Aber vielleicht nehmen wir was für uns mit und sagen, das tut uns gut, in unseren Freundschaften, im Kontakt untereinander, vielleicht in der Familie. Diese verschiedenen Sachen, dass wir Töchter und Söhne des Trostes werden, dass wir anderen Leuten Vertrauen schenken, dass wir sie ermutigen, weil wir noch an sie glauben. Dass wir Konflikte, wenn sie sein müssen, nicht einfach versuchen zu vermeiden, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können und diese Spannung nicht mögen, sondern dass wir notwendige Konflikte zulassen, weil sie führen immer zu einer besseren Klärung. Und manchmal wissen wir nicht, wie es ist. Und wir werden aneinander geraten. Und das Letzte ist, dass wir immer bereit sind zur Versöhnung. Dass wir nie auf einen Streit beharren. Amen. Ich würde jetzt kurz mit uns beten. Und dann kommt noch ein Lied. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns Beispiele gibst in deinem Wort. Für Menschen, die miteinander gelebt haben und die Heilige vor dir waren, aber die nicht fehlerfrei waren. Ich danke, dass wir selber als Menschen, die von dir geheiligt sind, aber auch mit Fehlern behaftet sind, von diesen Personen lernen können. Ich möchte dich bitten, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns das mitgibst, was wir gerade in unserer Situation brauchen. Dass wir erkennen, wo wir vielleicht selber mal auf andere zugehen sollten. Dass wir erkennen, wo wir vielleicht Dinge ansprechen müssen, auch wenn es in einen Konflikt führt. Dass wir aber auch selbst erkennen, wo wir vielleicht gar nicht bereit sind zur Versöhnung und wo wir an uns arbeiten müssen. Leite uns durch deinen Heiligen Geist und führe uns, dass wir nach deinem Willen unser Leben gestalten. Amen.